tot wäre. Ich wäre eher geneigt zu sagen, ein Sargnagel wäre das toteste Stück Eisen auf der Welt. Aber die Weisheit unserer Vorfahren steckt nun mal in Gleichnissen, und ich werde sie nicht antasten. Sonst wäre es um die Nation geschehen. Also gestattet mir, mit Nachdruck zu wiederholen, Marley war so tot wie ein Türnagel. Wusste Scrooge, dass Marley tot war? Natürlich wusste er es. Wie hätte es anders sein können? Scrooge und er waren seit vielen Jahren Geschäftspartner. Scrooge war sein einziger Testamentsvollstrecker, Verwalter, Erbe, Freund und der einzige Trauernde. Und selbst Scrooge war von dem ganzen traurigen Ereignis nicht so erschüttert, dass er nicht am Begräbnistag ein paar ausgezeichnete Geschäfte abgeschlossen hätte. Die Erwähnung von Marleys Begräbnis bringt mich wieder zum Anfang meiner Geschichte zurück. Es steht völlig außer Frage, dass Marley tot war. Das muss man fest verinnerlichen, sonst kann in der Geschichte, die ich nun erzähle, nichts Wunderbares geschehen. Wenn wir nicht absolut überzeugt wären, dass Hamlets Vater tot ist, bevor das Stück beginnt, wäre sein nächtlicher Spaziergang bei eisigem Ostwind auf den Schlossmauern gar nicht bemerkenswert. Nicht mehr, als wenn irgendein Herr mittleren Alters nach Sonnenuntergang plötzlich meint, einen Spaziergang über einen zugigen Platz, sagen wir St. Pauls Kirchhof, machen zu müssen, nur um seinen schreckhaften Sohn zu beeindrucken. Scrooge ließ Marleys Namen nicht vom Firmenschild entfernen. Selbst Jahre später stand über der Tür des Kontors Scrooge und Marley. Der Firmenname war allgemein so bekannt. Leute, die ihn nicht kannten, nannten Scrooge manchmal Scrooge, mal Marley. Er hörte auf beides. Es war ihm völlig egal. Oh, Scrooge war ein wahrer Blutsauger. Ein gieriger, zusammenraffender, festhaltender, geiziger alter Sünder. Hart und scharf wie ein Kieselstein, aus dem noch nie ein Funke geschlagen wurde. Verschlossen, selbstgenügsam, isoliert, wie eine Auster. Die Kälte in seinem Herzen formte seine alten Züge. Seine spitze Nase noch spitzer, sein faltiges Gesicht noch härter, seinen Gang steif und seine dünnen Lippen blau. Seine Stimme kratzig wie rostiges Eisen. Ein frostiger Reif lag auf seinem Kopf, seine Augenbrauen und den borstigen Haaren seines Kinns. Er trug seine eigene innere Kälte überall mit sich herum. Im Hochsommer fror sein Büro wie ein Eislager. Und zu Weihnachten wurde es nicht ein Grad wärmer. Äußere Hitze oder Kälte machten Scrooge kaum etwas aus. Keine Wärme konnte ihn auftauen, keine Kälte ihn frösteln. Kein Wind war schneidender als er, kein fallender Schnee zielstrebiger, kein Schlagregen unnachgiebiger. Schlechtes Wetter konnte ihm nichts anhaben. Der schlimmste Regen, Schnee oder Hagel konnte sich nur in einem Punkt rühmen, nämlich, dass er gütiger war als er. Sie waren manchmal großzügig. Scrooge war es nie. Nie sprach ihn auf der Straße jemand freundlich an. »Mein lieber Scrooge, wie geht es Ihnen? Wann besuchen Sie mich mal?« Kein Bettler bat ihn um ein Almosen. Kein Kind fragte ihn nach der Uhrzeit. Kein Mann oder Frau je nach dem Weg. Selbst der Hund eines Blinden schien ihn zu kennen. Sah er Scrooge kommen, zog er seinen Herrn in eine Hauseingangsnische und wedelte dann, als wolle er sagen, »Kein Auge ist schärfer als ein böses.« Doch was kümmerte das Scrooge? Genau das gefiel ihm. Allein durch das enge Gedränge des Lebens zu marschieren und jedem menschlichen Gefühl zu sagen, »Bleib mir vom Leib!« Das war ganz nach seinem Geschmack. An einem Tag, dem besten aller guten Tage, dem Heiligabend, saß Scrooge in seinem Büro. Draußen war es eisig, kalt und neblig, und er hörte die Leute im Hof schnaubend auf- und abgehen, Hände reibend und mit den Füßen stampfend, um sich zu wärmen. Es hatte gerade 3 geschlagen, doch es war bereits stockfinster. Der ganze Tag war kaum heller gewesen. Aus den Fenstern der Nachbarkontore schimmerten Lichter wie rote Punkte in der dicken braunen Luft. Der Nebel drang durch jede Ritze und jedes Schlüsselloch. Draußen war es so dicht, dass die gegenüberliegenden Häuser in dem winzigen Hof aussahen wie die Geister ihrer selbst.